Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Dietmar Engel. Am Tag nach einer Wahl werden die Zahlen des Vorabends von den Parteien immer genauer analysiert und bewertet. Und das war auch heute so, am Tag nach der Teilwiederholung der Bundestagswahl von 2021 in Berlin. Thorsten Gabriel mit Reaktionen.
Es ist eine Frage der Perspektive. Blickt man aufs Gesamtwahlergebnis der nun sozusagen reparierten Bundestagswahl von 2021 in Berlin, dann sind die Veränderungen nur marginal. Doch schaut man sich nur die Stimmen an, die gestern neu abgegeben wurden, dann wird klar, SPD und FDP wurden bei dieser Wahl deutlich abgestraft. CDU und AfD legten dagegen kräftig zu. Weshalb für Berlins regierenden Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner die Analyse klar ausfällt.
Es ist deutlich geworden, dass immer mehr Menschen kein Vertrauen mehr haben in die Bundesregierung, dass sie sich abwenden. Alle drei Ampelparteien haben verloren, auch in Berlin. Das beste Mittel gegen das Erstarken der AfD ist eine gute Regierungspolitik.
Dass es in der Ampelkoalition nicht rund läuft und dass das auch etwas mit dem Wahlergebnis zu tun hat, sieht auch der Berliner SPD-Landes- und Fraktionschef Reitzer Leso. Seine Partei ist zwar gestern berlinweit gerade mal noch so mit hauchdünner Mehrheit stärkste Kraft geblieben, aber er sagt:
Ich glaube, wir müssen insgesamt als demokratische Parteien, aber auch natürlich in der Verantwortung auch der SPD, auch in der Ampelkoalition darauf achten, dass wir die Leute mitnehmen. Und insofern hatten wir in Berlin tatsächlich ein Ergebnis, wo ich froh bin, dass wir noch stärkste Kraft sind. Aber es ist definitiv am Ende auch ein Weckruf. Also das Ergebnis der Rechtspopulisten, das muss allen Demokraten Mahnung sein.
Mit den Rechtspopulisten meint Saleh natürlich die AfD. Deren Landes- und Fraktionsvorsitzende Christine Brinker zeigt sich erwartungsgemäß erfreut über den Ausgang der Wahlwiederholung.
Wir sind natürlich sehr zufrieden mit diesem Wahlergebnis. Wir haben ja nicht nur, wenn man alles zusammenrechnet, 1% gewonnen, sondern in den nachgewählten Bezirken sind wir ja bei 5,6% mehr. Und das ist natürlich für uns ein tolles Ergebnis und das ist vor allen Dingen ein gutes Zeichen für uns für dieses Superwahljahr 24.
Zufriedene Töne kamen am Tag nach der Wahl auch von den Grünen. Sie wurden in den Wahlbezirken, in denen neu gewählt wurde, stärkste Kraft und legten, anders als im berlinweiten Wahlergebnis, dort sogar leicht zu. Auch die Linken sehen sich in ihrem Kurs bestätigt und sprechen von Rückenwind für die anstehenden Wahlen, weil sie minimale Gewinne verzeichnen konnten. Rückenwind, das spürte gestern auch jemand außerhalb des parteipolitischen Spektrums. Der Berliner Landeswahlleiter Stefan Bröchler sagt am Tag danach: Hinter diese Wahl kann ein Häkchen gesetzt werden. Alles gut gelaufen. Und nach all den Pannen bei der Wahl vor gut 2 Jahren sagt er jetzt einigermaßen selbstbewusst:
Ich selbst bin sehr optimistisch, dass sich so ein Ereignis wie 2021 nicht in absehbarer Zeit wiederholen wird, weil wir eben viele Reformmaßnahmen schon umgesetzt haben.
Dazu gehört unter anderem, dass Berlin ein Landeswahlamt mit umfangreichen Befugnissen erhält. Bröchler spricht von einem Perspektivwechsel und davon, dass möglicherweise auch andere Bundesländer interessiert sein könnten an dem, was Berlin nun anders machen will, wenn es ums Wählen geht. Die Zeiten, in denen Wahlen in Berlin ehrenamtlich organisiert wurden, sind jedenfalls vorbei.
Soweit Thorsten Gabriel und wir bleiben in Berlin. Eigentlich soll das Freiheits- und Einheitsdenkmal im Herbst fertig sein, aber nach Wasser, Fledermäusen und Coronaviren ist es mittlerweile das schnöde Geld, das die Fertigstellung pünktlich zum Tag der Einheit gefährdet. Denn die ostwestfälische Stahlbaufirma, die riesige Schale gießen soll, hat kürzlich Insolvenz angemeldet. Bekommt Berlin sein Einheitsdenkmal noch? rbb24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski mit Einzelheiten.
Über die Symbolwirkung des im Volksmund als Einheitswippe bezeichneten Denkmals ist schon viel gesagt worden. Durch eine einheitliche Bewegung sollen Berliner und Touristen die 50 Meter lange und 18 Meter breite Schale aus Edelstahl in Schwingung versetzen können. Gemeinsam was bewegen sozusagen. Seit der Bau 2007 beschlossen wurde, lief allerdings nicht viel einheitlich ab. Immer wieder dauerte es länger, immer wieder wurde es teurer. Über einen Teil der Kosten gibt es noch immer Streit zwischen den Planern und jener Stahlbaufirma, die nun Insolvenz angemeldet hat. Günter Noke war in der DDR Bürgerrechtler, ging dann in die Politik und ist heute im Vorstand des Vereins Deutsche Gesellschaft, der das Denkmal mitinitiiert hat.
Hier darf sich nicht jeder mit dem anderen rausreden, sondern es muss ein politisches Bekenntnis her, dass die Bundesregierung, BKM, das wirklich wollen und damit eben auch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung dieses Denkmal jetzt echt vorantreibt und fertig baut. Es kann ja nicht sein, dass ein Denkmal, das so 99% fertig ist, jetzt einfach, weil 1 oder 2 Millionen am Ende fehlen, nicht gebaut wird.
Sebastian Letz teilt diese Befürchtungen nicht. Er ist Teil der Stuttgarter Planungsfirma Miller und Partner und als Architekt gestalterisch für die Schale verantwortlich. Und er hat wenig Zweifel, dass die Pläne diesmal aufgehen werden.
Also wir arbeiten mit allen Beteiligten des Bundes intensiv und auch sehr gut an einer konsensualen Lösung. Und wir sind ganz optimistisch, dass dieses Projekt 2024 noch gebaut und abgeschlossen werden kann.
Allerdings sind Unstimmigkeiten zwischen der künstlerischen Planung und der ausführenden Stahlbaufirma offenbar gerade das Problem. Dass die Schale Anfang Oktober steht, scheint deshalb noch gar nicht ausgemacht. Beide Seiten werfen einander fehlende Kooperationsbereitschaft vor, die das Projekt gefährde. Aus dem Hause der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, klingt es darum nicht ganz so zuversichtlich.
Ein genaues Fertigstellungsdatum kann nur der Generalübernehmer nennen. Die haushaltsrechtlich anerkannten Kosten betragen rund 17,8 Millionen Euro. Mit Blick auf die allgemeinen Preissteigerungen ist gleichwohl nicht auszuschließen, dass zur Fertigstellung des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin noch einmal Haushaltsmittel über die bisher vom Deutschen Bundestag bewilligten hinaus zur Verfügung gestellt werden müssen.
Noch steht die Schale nicht in Berlin, sondern in einer Halle im ostwestfälischen Stemwede, größtenteils fertig und bezahlt. Sobald er sein restliches Geld bekomme, so der Stahlbauer Richard Rohlfing, stehe einer Fertigstellung und der Einweihung im Oktober nichts im Wege. Wenn nicht, könne der Bund das 120 Tonnen schwere Kunstwerk ja gern abholen. Einen Kran könne er dafür aber nicht zur Verfügung stellen.
Das war unsere Reporterin Oda Tischewski. Seit Wochen demonstrieren die Bauern in Deutschland, blockieren Straßen, Autobahnauffahrten, Innenstädte. Immer wieder gibt es dabei auch den Vorwurf, Rechtsextreme mischten mit. Wie stark sind die Bauernproteste möglicherweise unterwandert? RBB24-Reporter Daniel Mastor ist dieser Frage für Brandenburg nachgegangen.
Frank Trogisch ist Landwirt in Muckwa im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Seit 1991 hat er einen Familienbetrieb. Er hält Schweine, Rinder und baut Getreide an. Als Landwirt protestiert auch er gegen die Politik der Bundesregierung. Dass sich dabei auch Querdenker und auch AfD-Mitglieder einreihen, so wie in Lübbenau, sieht er so.
Das oberste Gebot friedlich. Und dass wir denn ständig sagen, wir distanzieren uns, meine Güte, warum sollen wir denn auch noch auf die Straße gehen?
Mit dem rechtsextremen Spektrum möchte er sich nicht in Verbindung bringen, sagt Trogisch. Er betont aber auch,
bevor die nicht verurteilt sind, sind das freie Leute.
Etwas anders sieht das Peter Schollbach aus Karlau, auch im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Der 68-jährige Landwirt ist Chef des 2019 gegründeten Vereins Landschaftsverbindung Brandenburg. Er organisiert Traktoren-Protestaktionen.
Ich sag mal, da, wo wir als Veranstalter auftreten und wo wir dann diese Leute mitbekommen, auch sei es mit ihren Plakaten und so weiter, dann wird auch darauf eingewirkt.
Der Verfassungsschutz Brandenburg beobachtet die Protestaktionen der Landwirte. Er bestätigt, dass dort immer wieder Rechtsextreme und Querdenker auftauchen. In einer Mail an den RBB schreibt der Verfassungsschutz:
Bei den Protesten in Lübbenau ist festzuhalten, dass einzelne Akteure dem Umfeld der rechtsextremistischen Partei Freie Sachsen zugerechnet werden können. Der Bauernverband und andere Akteure der Bauernproteste haben sich mehrfach von den beschriebenen Versuchen der Einflussnahme extremistischer Strukturen distanziert.
Eine generelle Unterwanderung der Proteste ist somit derzeit nicht zu attestieren, so der Verfassungsschutz.
Und wir bleiben bei den Landwirten. Die sind ja sauer, weil ihnen die Ampelkoalition Privilegien kürzen will. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke traf sich deshalb schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen mit Bauernvertretern. Mit dabei in der Staatskanzlei in Potsdam war auch ein Kartoffelbauer aus Liebenwalde im Oberhavelkreis. Thorsten Südow berichtet.
Landwirt Christoph Plass kontrolliert Kartoffeln, die auf seinen Feldern bei Liebenwalde gewachsen sind und jetzt zur Weiterverarbeitung zu Fritten oder Püree verladen werden. Gleich nach dem Verladen fährt Bauer Plass nach Potsdam, um als Vertreter des Kreisbauernverbandes Oberhavel mit Ministerpräsident Woidke über Erleichterung für Landwirte in Brandenburg zu diskutieren.
Wir haben dieses Jahr die neue Stoffstrombilanz gekriegt. Das ist in unseren Augen eine reine doppelte Buchführung oder doppelte Dokumentation von Dingen, die wir sowieso schon dokumentieren. passieren. Solche Dinge kann Brandenburg auch einfach versuchen, mit einer Bundesratsinitiative zum Beispiel vom Tisch zu räumen. Es gibt viele andere Dinge, Grünland-Umbruchverbot oder auch viele Dinge, die wir nicht verstehen.
Um Missverständnisse zwischen Bauern und Landespolitik auszuräumen, diskutieren Regierungschef Woidke, Agrarminister Vogel, Finanzministerin Lange und 5 Bauernvertreter gut 2 Stunden. Dann wiederholt Ministerpräsident Woidke seine Ankündigung aus dem Januar, dass Landwirte, die auf wenig ertragsstarken Flächen Getreide, Raps oder Mais anbauen, bis 2027 weiter mit Ausgleichszahlungen rechnen können.
25 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich für die Brandenburger Landwirtschaft in den Jahren nach 2025 bedeutet, dass es pro Hektar ungefähr auch 25 Euro sind. Das bedeutet wiederum, dass es deutlich mehr Planungssicherheit in finanzieller Hinsicht für unsere Brandenburger Agrarbetriebe gibt.
Bereits am Dienstag wird sich die Brandenburger Landesregierung mit den Ausgleichszahlungen und dem verlängerten Blühstreifenprogramm für mehr Insektenvielfalt befassen. Auch der Bürokratieaufwand soll gesenkt werden. Zufriedenheit deshalb bei Landesbauernverbandspräsident Wendorf.
Wir haben heute Dinge besprochen, die in der Palette uns für die nächsten Jahre fit machen. Und das ist genauso viel wert als das, was man in dem derzeitigen finanziellen Rahmen beschrieben hat. Wir wollen tatsächlich an Bürokratie- und Verwaltungsabbau rangehen, Doppelarbeit für alle Beteiligten abbauen.
Ministerpräsident Woidke wiederholt in Potsdam seine Aufforderung an die Bundesregierung unter Kanzler Scholz, auf dem Verhandlungsweg die Streichung der umstrittenen Agrardieselsteuerrückerstattung zu stoppen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.